Gut, dann auf der Seite 63. Heute haben wir den 28. September. Das Thema ist Umkehr. Umkehr heißt Bekehrung. Andere würden sagen Buße tun, aber ich werde auch gleich erklären, warum ich das Wort Buße nicht so bevorzuge in der deutschen Sprache, sondern Umkehr. Umkehr ist so mehr modern, ja, wie man sagt, Bekehrung. Sich zu Gott wenden. Ja, das heißt Bekehrung. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Markus 1, 15. Es ist soweit, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Markus 1, 15. Was? Ah, okay. Ah, okay, ich weiß warum. Ich habe hier eine andere Bibelübersetzung gewählt, ne, weil wir kennen diesen Vers, wo Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja, natürlich benutzt dann die, sagen wir, unsere Schlachter 2000 hier ein paar Worte, die vielleicht für einen frisch Bekehrten schwer zu verstehen sind. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Ne, und hier ist das dann so modern ausgedrückt, ändert euer Leben, glaubt dieser guten Nachricht. Er ist viel leichter zu verstehen. Ne? Amen. Gut. Ja, auf der nächsten Seite, der Begriff Buße tun, das hier im letzten Vers als Umkehr oder als das ich als Umkehr bin übersetzt habe, auch oft Bekehrung übersetzt, ist das griechische Verb metanoeo und bedeutet umdenken oder bereuen. Das sind alles Wörter, die das Gleiche sagen. Nur das Wort Buße tun, ich bin der Meinung, so wie ich die deutsche Sprache heute verstehe, dass das für ganz viele Leute eine religiöse Übung bedeutet. Buße tun ist so eine Art Penitentia, das heißt so eine Selbstgeißelung, jetzt nicht körperlich, sondern eher so geistlich, so eine Übung, so eine Art Fasten oder so, was einige Leute machen, die denken, ja, man muss traurig werden und so, aber sie verstehen nicht, was es wirklich bedeutet. In Wirklichkeit bedeutet hier Markus 1,15, ihr sollt umkehren, ihr sollt euch bekehren, ihr sollt euer Leben ändern, wie es hier steht, ändert euer Leben. Ja, und darum sollten wir dieses Wort Buße tun wechseln, austauschen für diese anderen Umkehr oder ne, ändert euer Leben, wenn wir die Menschen ansprechen. Sonst verstehen die Menschen nicht, was wir sagen und wir beschweren uns hinterher und sagen, ja, warum tun die Leute das nicht? Warum ändern die Leute ihr Leben nicht? Ja, weil wir auch Worte benutzen, die gar nicht mehr gebräuchlich sind, ne? Die mehr so in der Kirche gebraucht werden, Buße tun. Ne? Vielleicht die Katholiken oder die Evangelischen, die benutzen solche Worte wie Buße oder so, in einen völlig anderen Sinn als die Bibel. Und darum sollten wir auch uns Gedanken machen. Okay. Hier ein Satz, den man in Brasilien sehr oft benutzt. Willst du dich jetzt für Jesus als Herr und Heiland entscheiden? Das ist so eine Einladung, was auch diese Einladung zur Umkehr zusammenfasst, sich für Jesus entscheiden, ihn zu gehorchen und seine Errettung annehmen, ne? Eine Einladung. Interessant ist, dass hier gemeint wird, ein einmaliger Augenblick. Total wichtig, dieses Wort, einmaliger Augenblick. Und das möchte ich in dieser ganzen Lektion betonen. Das ist der Sinn dieser Lektion, dass wir nach Hause gehen und verstehen, dass Bekehrung eine einmalige Sache ist. Das heißt, eine 180-Grad-Wende in unserem Leben, eine ganz persönliche Entscheidung, die beste und größte, die man im Leben treffen kann. Das ist nicht gleich Glaube. Wir haben letztes Mal über Glauben gesprochen, oder wann war das? Ja, Glaube. Glaube ist ein Teil unseres geistlichen Lebens, aber Bekehrung ist oder Buße tun ist eine Wende. Und Jesus hat dafür das Wort benutzt, geht durch die enge Pforte. Und ich verstehe das so, durch eine Pforte, durch eine Tür gehen wir in einen Augenblick. Es dauert nur einen Augenblick, dass wir durch eine Tür gehen. Und das ist die Bekehrung, wenn wir durch diese Tür gehen, wenn wir jetzt Nachfolger Jesu werden, wenn wir nicht mehr für uns leben, selber leben wollen, sondern für Jesus. Das ist die Bekehrung. Und Jesus sagt, und wandelt auf dem schmalen Pfad. Das heißt, das ist das der Glaube das Leben lang. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und heute geht es um diese enge Pforte, die man durch sie, durch der wir durchgehen sollen, die Bekehrung. Ja, es gibt auch andere Worte, die man benutzen kann, zum Beispiel zum Nachfolger Jesu werden, gläubig werden, das Wort Gottes annehmen, Kind Gottes werden. Alle diese Ausdrücke, die sprechen von einer augenblicklichen Sache, eine Sache, die in einem Moment passiert. Ne? Wenn wir jetzt ein Nachfolger Jesu werden, dann ist es eine Sache, die so schnell passiert. Man war früher nicht Nachfolger Jesu und dann ist man Nachfolger Jesu. Natürlich nehmen einige Leute das nicht so wahr. In welchem Moment ist das passiert? Ne? Mir ist das ganz klar, dass in meinem Leben im 11. Oktober 1987 das passierte, das geschah. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, wurde als Kind getauft, wurde konfirmiert etc. Alles hat nichts gebracht. Nur als ich 17 Jahre alt war und in einer Evangelisation war und der Prediger hat gesagt, wer möchte sein Leben Jesus schenken, komm nach vorne, wir werden für dich beten. Und nur in diesem Moment habe ich das auch erlebt, was es bedeutet, gläubig zu werden oder ein Kind Gottes werden. Nur in diesem Moment wurde das konkret. Vorher habe ich auch gebetet, habe ich auch geglaubt etc., aber nur in diesem Moment war ich vom Neuen geboren. Und dann darum erkläre ich das auch, dass das eine Tür ist, durch die wir gehen. Was ist notwendig? Was braucht man, um durch diese Tür zu gehen? Ja, Glaube an der Existenz Gottes, haben wir schon gesehen. Wer nicht glaubt, dass Gott existiert, kann sich nie bekehren. Nee, aber Glaube, dass sein Sohn Jesus Christus zur Erde gekommen ist, gekreuzigt wurde und auch verstanden ist, muss man auch natürlich glauben und erkennen, dass man ohne diese Rettung, ohne die Vergebung der Sünden für immer verloren ist. Und dass das eigene Leben und Wesen sollen wir Gott schenken. Das sollen wir tun. Wer dies glaubt und tut, wird neu geboren und wird ein Kind Gottes und erbt das ewige Leben. Das ist passiert, sagen wir so, ja, im Laufe der Zeit erkennen wir diese Sachen, dass Jesus für uns gestorben ist und Gott seine Rettung anbietet. Das erkennen wir. Das dauert vielleicht ja Wochen oder Monate. In meinem Fall war es jetzt ungefähr ein Jahr, dass das angefangen hat, wo ich angefangen habe zu denken, was ist mit mir, wenn ich jetzt sterbe, wo gehe ich hin? Da habe ich angefangen zu denken und ich habe angefangen zu denken, ja, ich sollte Jesus haben und so weiter. Es hat eine Zeit gedauert, aber nur in diesem Tag, 11. Oktober 1987, ist das dann, sagen wir so, auch das Kind zum Leben gekommen sozusagen, wo diese Schwangerschaft in Klammern dann ein Baby zur Welt gebracht hat. Ne? Das heißt, ein neues Kind Gottes, wo ich dann durch diese Tür tatsächlich dann gegangen bin und dann das ewige Leben, die Verheißung des ewigen Lebens bekommen habe und den Heiligen Geist in mir bekommen habe. Halleluja, Halleluja. Als nächste Überschrift, Unterscheidung von Reue und Bekehrung, da müssen wir auch hier unterscheiden. Im Leben eines Glaubenden gibt es die punktuelle Buße und das ist die Reue. Das heißt Reue, Sünden bereuen, die man aus Versehen getan hat. Ne? Weil ein glaubender Christ, der darf keine Sünden tun absichtlich. Ne? Das ist absurd, wenn ein Christ, wenn jemand, der wirklich Jesus liebt, hingeht und sagt, ich werde heute eine Sünde tun, ne? Ich habe mich entschieden, ich werde heute was ganz Schlimmes tun, dann ist es unlogisch. Dann muss man denken, oder er lügt jetzt, oder er findet irgendwas, oder er ist gar nicht ein Christ, aber irgendwas stimmt nicht, ne? Das haben wir auch nie gehört, ne? Wenn jemand jetzt zu Jesus gehört, dann tut er diese Sachen nicht, aber er kann ausrutschen, er kann Fehler machen, er kann aus Versehen irgendwas tun, was Gott nicht gefällt. Und das ist dann eine punktuelle Buße oder eine punktuelle Reue. Das machen wir bis zu unser Lebensende. Wenn wir merken, dass wir irgendwas gemacht haben, was Gott nicht gefallen hat, das ist die punktuelle Buße. Ja, diese Fehler bereuen oder diese kleinen Sünden bereuen. Ich meine kleine im Sinne Sachen, die jetzt nicht wirklich wie ein Ehebruch oder wie ein Mord oder wie ein Stehlen oder solche Sachen sind, aber andere, kleinere, ne? Wenn man diese Sünden erkennt, weil man sie vorher nicht erkannt hat, man wusste nicht, man hat nicht gemerkt, dass dies Gott nicht gefällt, und dann hat man es getan und nur nachher, im Nachhinein hat man gemerkt, oh, was ist los, warum ist da eine Funkstille zwischen Gott und mir, und dann macht man eine Selbstuntersuchung und spürt, da habe ich das und jenes getan, was Gott nicht gefallen hat, und dann bereut man das. Und das ist die punktuelle Buße. Aber was ist die Bekehrung? Was ist die Umkehr? Das ist völlig was anderes als eine punktuelle Buße. Bekehrung bedeutet, dass man quasi sich selber bereut. Das heißt, dass man bereut alles, was man getan hat. Das heißt, dass man erkennt, dass man getrennt war von Gott und dass alles, was man getan hat, nicht aus Glauben gekommen ist. Und die Bibel sagt, alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Das heißt, dass dass man gelebt hat nach dem besten Wissen und Gewissen, aber trotzdem außerhalb des Willen Gottes. Und das war Sünde, das war falsch. Und wenn jemand das spürt, dass er gottlos gelebt hat oder dass Gott für ihn nur an Rande wichtig war, aber nicht ans Zentrum. Wenn er das spürt, wenn er das merkt, dass diese Art zu leben falsch ist und er will das ändern, er will Gott ins Zentrum tun, er will den Wille Gottes in jedem Augenblick seines Lebens suchen und folgen, und das ist dann die Bekehrung. Wenn man sein ganzes Leben bereut, sein gottloses Leben bereut, das ist die Bekehrung. Das ist durch diese Tür gehen. Diese Tür, die zwischen ein Leben ohne Jesus und ein Leben mit Jesus, oder ein Leben als geistlicher toter Mensch und ein Leben als geistlich lebendiger Mensch. Diese Tür, die ist zwischen diese zwei Situationen. Ne? Es geht ums Ganze. Gott als Gott zu erkennen, als König meines Lebens auf den Thron zu setzen. Ne? Darum geht es in der Bekehrung. Und darum ist es auch ein einmaliges Ereignis. Ne? Es gibt Leute, wenn man fragt, wann hast du dich bekehrt? Oder seit wann bist du gläubig? Dann sagen die, seit meiner Kindheit oder so. Dann kann man sofort wissen, dass diese Personen diese Erfahrung nicht gemacht haben, die durch die enge Pforte zu gehen oder das gottlose Leben zu erkennen und bereuen, ne, und Errettung suchen in Jesus. Diese Menschen haben diese Erfahrung nicht gemacht, und darum sagen sowas, ja, ich bin gläubig seit meiner Kindheit, weil sie nicht wissen, was Bekehrung ist, und sie denken, wenn sie das Wort Buße hören, dann denken sie an diese punktuelle Reue, ne? Und auch Menschen ohne Gott, die machen manchmal diese punktuelle Reue, oder die fürchten auch Gott. Es gibt viele Kinder, die haben ein Gefühl für Gott, eine Gottesfurcht, eine Ehrfurcht vor Gott. Okay, das ist wichtig, das leugne ich nicht, aber das ist immer noch nicht die Bekehrung. Auch eine Person, die eine christliche Familie aufgewachsen ist, muss sich bekehren, muss Jesus in sein Herz reinlassen, muss Jesus gehorchen, muss sich demütigen, muss sein Herz zerbrechen vor Gott, damit Gott es neu macht. Ne? Niemand ist davon befreit, sich zu bekehren und diese Erfahrung machen zu müssen. Ne? Das ist ein Jesus, er verlangt es von uns, dass wir das tun. Ihr nächste Überschrift, Bekehrung als Umkehr. Diesen Vers, Apostelgeschichte 26, Vers 20. Wer möchte ihn lesen? Franziska, würdest du den lesen?
Von Judäa und auch den Heiden. Sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Apostelgeschichte 26, Vers 20.
Danke. Ganz interessant hier die Worte, die ich untermalt habe. Sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Das heißt, die Bekehrung, die Änderung des Lebensstils ist ein wichtiges Inhalt der Bekehrung, dieses neues Leben. Ja, sogar das Wort Bekehrung bedeutet das, dass man sich ändert. Ja, da, Markus 1,15, da stand das, ändert euer Leben. Das Leben ändern, das heißt das Benehmen ändern. Ändern die Art und Weise, wie wir handeln, das sollen wir ändern. Und darum steht es, Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Das heißt, nicht nur hingehen und sagen, ja Gott, ich bin ein Sünder oder so. Ne? Okay, ist wichtig, aber es gibt eine Hundebuße. Jetzt einen kleinen Witz, ne? Oder eine kleine Stärkung für unser Gedächtnis. Was ist eine Hundebuße? Wenn jetzt ein Hund auf den Tisch klettert und eine Wurst klaut, ne? Wenn man sich umdreht, und wenn man dann sich wieder umdreht und sieht den Hund auf den Tisch, dann ist er sofort auf dem Boden und mit dem Schwanz unter die Beine und ne, jault, ne, ganz reuevoll. Ne? Aber wenn wir sich wieder umdrehen, dann ist er sofort wieder auf dem Tisch und holt die nächste Wurst. Ne? Und was meine ich damit? Es gibt Leute, die dann zu Gott gehen und sagen, Gott, vergib mir, ich habe gesündigt oder so, und ein paar Stunden später machen sie das Gleiche wie früher und wieder zu Gott gehen, Gott, vergib mir, und dann wieder das Gleiche tun. Das ist nicht wirklich eine Bekehrung. Ne? Das ist diese punktuelle Buße, aber die Menschen ohne Jesu, die machen diese punktuelle Buße, aber sie lassen nicht wirklich Gott in ihr Leben. Sie nehmen Gott nicht als Zentrum ihres Lebens, aber nur immer nur so nebenbei. Die denken, ja, ich muss auch ein bisschen Platz für Gott geben, muss ich ein bisschen bereuen, ich muss ein bisschen Buße tun. Die denken so, und das ist ganz falsch, dieser Gedanke. Die Bekehrung macht sich bemerkbar in einem veränderten Lebenswandel. Ne? Der Ausdruck, indem sie Werke tun, zeigt, dass Reue und Bekehrung mit Werken, das heißt mit dem Verhalten, eng verzahnt sind. Ne? Bekehrung heißt doch, das Leben ändern. Und wenn jemand sagt, ich habe mich bekehrt, aber sein Leben hat sich nicht verändert, dann ist das jetzt grammatikalisch unlogisch. Ne? Was passiert zuerst? Ändern wir unser Leben? Ja, Schwester? Aha.
Und dann fällt man in Sünde. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Gibt irgendwas Schlimmes, weiß ich. Ja, man hat Drogen genommen oder man hat Alkohol getrunken, ich weiß es nicht. Irgendeine schlimme Sünde. Jede Sünde ist ja schlimm, abgesehen davon. Aber man kann sein Heil nicht verlieren, oder?
Ich bin ziemlich sicher, dass man das verlieren kann. Zum Beispiel Johannes Kapitel 15. Da gibt es auch andere Beispiele, aber ich benutze Johannes 15, wo steht, jede Rebe in mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und sie wird weggeworfen und wird verbrannt. Das heißt, was ist eine Rebe in mir? Jemand, der in Jesus ist. Verbunden mit Jesus, vereint mit Jesus, kann abgeschnitten werden und weggeworfen. Wenn jemand...
Aber was ist, wenn man... Knie und tun Buße.
Ich hoffe, dass niemand von euch das getan hat, Ehe gebrochen hat oder so. Halleluja. Und ich denke, das ist auch nicht grundlos, dass ihr das nicht getan habt, weil ihr nämlich Jesus liebt. Und darum tut ihr das nicht. Und darum ist auch schwer für uns das vorzustellen, dass jemand, der Jesus liebt, Jesus in seinem Herzen hat, das tut. Ist total schwer vorzustellen. Vielleicht passiert es, weiß ich nicht. Ne? Ich weiß es nicht und ich... Entschuldigung, kannst du das wiederholen, Schwester?
Denjenigen, die das getan haben.
Ich habe es immer noch nicht verstanden. Hallo, ja, ich... ist natürlich ein schwieriges Thema, aber Gott ist der Richter und Gott wird es wissen. Das heißt, wenn jemand wirklich zu Jesus gehorcht und wirklich hingegangen ist und was ganz Schlimmes getan hat und sich wirklich bekehrt und wirklich Jesus nachfolgen will, ich kann es nicht sagen, ob diese Person wirklich dann gerettet ist oder nicht. Ich weiß nur, falls ich das tun würde, falls ich irgendwann mal jetzt Ehe brechen würde und mich dann bekehren oder Buße tun, ich würde vielleicht bis zu meinem Lebensende nicht wissen, ob ich gerettet bin oder nicht, aber trotzdem würde ich immer zur Gemeinde gehen und immer weiter beten und immer mich anstrengen, weil wenn man natürlich hingeht und sagt, ja, ich bin trotzdem verloren, ich bin sowieso verloren, jetzt werfe ich mich in die Sünde hin, hundertprozentig oder so, okay, dann ist es Ende, dann ist Schluss. Aber wenn jemand wirklich Buße tut und dann immer zur Gemeinde geht und bleibt und betet und so weiter, ich kann es nicht wissen, nur ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sowas passiert, ne? Wir wissen natürlich von David, dass er die Ehe gebrochen hat und Gott hat ihn vergeben, aber er hatte auch nicht den Heiligen Geist, so wie wir es haben. Ich würde sagen, lass es darauf ankommen, wenn jemand wirklich zu uns kommt und sagt, ich habe mich zu Jesus bekehrt, aber ich habe was ganz Schlimmes getan, ich habe gesündigt, ich habe... dies und das, ich habe gestohlen oder jemand umgebracht, nachdem ich Jesus nachfolge, ich kann nur sagen, okay, komm zur Gemeinde, bete weiter, tue Buße von das, was du getan hast, verspreche Gott, dass du es nie wieder tun wirst, lies die Bibel und wenn du stirbst, dann wirst du sehen, ne, ob es was gebracht hat, aber sicher wird es was bringen. Okay. Warum steht auch Streit in Galater 5,19? Ne? Warum steht da Streit als eine ganz schlimme Sünde, die, wer das tut, nicht das Reich Gottes erben wird? Ich denke, dass da geht es nicht um irgendeine Kleinigkeiten, drei Worte, die man jetzt ich sage mal so aus dem Fleisch heraus gesagt hat, es geht da um Streiten, die Gemeinde spalten, weil da steht Spaltungen und darum geht es, was will der Teufel? Er will, dass Gemeinden gespaltet werden und dass die Gemeinden zerstört werden, dass Gemeinden kaputt gehen, dass Gemeinden nicht mehr existieren, dass Menschen keine Gemeinde mehr haben, dass Menschen jetzt das Evangelium nicht mehr hören wollen und das passiert sehr oft durch diese Spaltungen in der Gemeinde, durch Streit in der Gemeinde und das ist dann sehr schlimm, das ist diese schlimme Sünde und darum steht es auch da. Und diese anderen Sachen haben wir am Sonntag besprochen, dieses Farbverlauf von Grau zu Weiß, wisst ihr noch diesen Farbverlauf? Da gibt es Sachen, die keine Sünde sind, aber die eine Last sind, die unser Leben belasten. Und da müssen wir schon unterscheiden. Wir können uns nicht jetzt verrückt machen lassen vom Teufel wegen diese Sachen, wegen diese graue Zone. Wir sollen uns verbessern, wir sollen uns jeden Tag noch einen Schritt weiter heiligen. Aber die Sünden, die haben wir hinter uns gelassen. Diese Sachen, Galater 5, 19, Ehebruch, Mord und Trunkenheit, die Sachen, das geht nicht. Das ist no go, ne? Das geht nicht für Christen. Mhm. Mhm. Ja, ich verstehe dich, ja. Mhm. Ja, ich kann, ja. Ja, und das Schlimme ist, dass diese Leute zweimal bestraft werden. Das ist noch das Schlimmste, weil zu einem, die Menschen, die jetzt in Unzucht leben, die werden schon bestraft, weil sie diesen Bund nicht haben, der Ehe, weil sie die Vorteile einer christlichen Ehe nicht haben, den Segen und das, was es bedeutet, ein Ehepaar zu sein. Es bedeutet mehr als jetzt eine körperliche Beziehung. Das heißt, dass man die Frau ist die Gehilfin des Mannes und nicht umsonst. Das heißt, ich sag mal so in einer Umgangssprache, das ist quasi wie einer Firma, eine Firma wird gegründet mit Ziele jetzt Kinder haben und Haus zu bauen und eine geistliche Gemeinschaft zu bilden und für das Reich Gottes verdreifacht und vervierfacht zu arbeiten, ne? Weil ein Ehepaar kann auch mehr tun für Gott als zwei einzelne Personen, obwohl jetzt Paulus sagt, ich kann als Single mehr für Jesus tun. Okay, war seine Meinung, aber man kann auch anders sagen, dass zwei Pferde viel mehr Zugkraft haben als zwei Pferden haben mehr als die doppelte Kraft als ein, ne, vor eine Kutsche, ne, mehr als die doppelte Kraft. Das heißt, ein Pferd kann jetzt, sagen wir mal, 100 Kilo ziehen und zwei können 1000 Kilo sozusagen, weil sie einfach sich gegenseitig multiplizieren, ihre Kraft. Und so auch die Ehe, die christliche Ehe, die ist nicht umsonst da. Und die Welt, die will natürlich und diese Vorteile uns vorenthalten. Die will, dass die Menschen ja zusammenziehen wegen ihrer leiblichen Bedürfnisse etc. Und so machen sie ihr Leben selber kaputt. Die verfehlen die ganzen Ziele, die Gott für ihr Leben haben. Und sie tun noch eine Sündige, die beleidigen Gott. Ich kann schwer sagen, ne, richten in einer Situation und zu sagen, ich wäre unfähig, das zu machen. Das heißt, mit meiner Freundin zusammenleben und zur Gemeinde gehen und sagen, ich bin ein Christ und so weiter, das könnte ich nicht tun. Aber viele tun das, weil sie vielleicht Jesus nicht richtig kennen. Vielleicht kennen sie ihn in einer religiösen Art und Weise und darum machen sie das. Ich weiß das nicht. Ich kann in den Herzen nicht reingucken. Ich kann nur sagen, ich könnte das nicht vereinbaren. Ein Leben in Sünde und behaupten, ich bin ein Christ, das könnte ich nicht. Und wenn jemand das tut, da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Da weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, bring dein Leben in Ordnung. Ja, weil Bekehrung heißt das. Bekehrung heißt, dass man die Sünden erkennt, bereut und ändert. Und wenn jemand die Sünden bereut und nicht ändert, was für eine Bekehrung ist das denn? Na, es ist gar keine Bekehrung. Das Wort Bekehrung bedeutet genau das, ändern, ne? Ändern. Und Jesus rettet uns aus dem Tod, aus die Hölle, ne? Aber wenn er uns aus diese Sachen rettet, rettet er uns nicht, um uns in der Luft hängen zu lassen, sondern er stellt uns in einen anderen Platz. Ne? Tod und Sünde sind so wie Plätze in Klammern. Und er rettet uns daraus und stellt uns in einen anderen Platz. Das heißt, er rettet uns aus den Tod, den geistlichen Tod und schenkt uns das geistliche Leben. Er rettet uns aus der Hölle und schenkt uns den Himmel, aber er rettet uns aus der Sünde und tut uns wohin? In der Heiligung. Das heißt, wenn jemand sich nicht heiligt, dann muss man sich fragen, ob er aus der Sünde errettet wurde. Dann wurde er nicht aus der Sünde. Ne? Darum habe ich auch dieses Wort betont, aus Sünde. Das heißt, aus der Sünde heraus. Raus aus der Sünde. Ne? Wenn jemand sagt, ich wurde errettet, aber er lebt weiter in Sünde, dann muss man sagen, ja, aber aus was wurdest du errettet, wenn du noch in der Sünde lebst? Ne? Das ist einfach eine Reihenfolge, eine logische Reihenfolge. Eine Rettung ist nicht einfach zu sagen, okay, wenn du stirbst, gehst du zum Himmel. Nein, Errettung ist ein ganzes Paket. Und dieses Paket beinhaltet diese verschiedene Sache. Aus Hölle, aus Tod, aus Sünde. Und man kann nicht sagen, ich will errettet werden aus der Hölle, aber nicht aus der Sünde. Ne? Geht nicht. Oder man nimmt dieses ganze Paket oder gar nichts. Ne? Das geht nicht. Man kann nicht sagen, ich will zum Himmel gehen, wenn ich sterbe, aber in diesem Leben vor dem Tod will ich alles tun, was Gott nicht gefällt. Aber wenn ich sterbe, dann will ich zu Gott gehen. Ne? Das passt nicht zusammen. Darum sage ich auch immer, der Tod, der bringt keine Überraschung. Der Tod ist einfach zur anderen Seite gehen und da weiterzuleben, wo man hier war. Wenn man hier mit Gott gewandelt ist, dann ist man auch dort mit Gott. Wenn man hier entfernt von Gott war, dann ist man auch dort entfernt von Gott. Es ändert sich grundsätzlich nicht. Natürlich ändert sich das, dass wir jetzt dort nicht diesen Fleisch haben. Aber das ist keine Überraschung, ob man jetzt in der Hölle oder im Himmel landet. Das ist keine Überraschung. Das weiß jeder. Wenn jemand hier Gott liebt, dann wird er auch dort mit Gott sein. Und wenn jemand hier Gott nicht liebt, dann wird er dort mit Gott nicht sein. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber ich tue alles, was Gott missfällt, dann ist das unlogisch. Ne? Dann kann ich das nicht verstehen. Ich bin nicht fähig, das zu verstehen. Okay. Unsere Hauptbotschaft. Entschuldigung? Ja, ich weiß. Ich sag mal so, der Prozess der Heiligung ist, könnte man vergleichen mit mit dem Schliff eines Edelsteins. Und ich habe das jetzt noch nie persönlich erfahren, aber ich kann es mir vorstellen. Ist auch nicht schwer, das vorzustellen. Das heißt, ein Stein, ein Edelstein, ist zuerst einmal ein Stück Stein. Ein ganz grobes Stück Stein. Nein, ich meine jetzt auch ein Edelstein. Ein Diamant, wenn jetzt aus der Mine gebracht ist, ist umhüllt mit viel auch andere Gesteine, die nicht Diamant sind. Ne? Dann muss man die mal zuerst entfernen. Und dann geht es zum Schliff. Aber dieser Schliff ist wahrscheinlich nicht sofort den Feinschliff, aber da gibt es wahrscheinlich auch den groben Schliff, bevor der Feinschliff anfängt. Und so ist es auch mit der Heiligung. Wenn man sich bekehrt zu Jesu, da gibt es auch sicher Dinge, die sehr, sagen wir so, grobkörnig sind in unserem Leben. Und im Laufe der Zeit wird es immer feinkörniger, diese Arbeit Jesu. Und es geht bis zum Ende unseres Lebens. Aber da mache ich einen Unterschied zwischen Sünde und andere Sachen. Obwohl die Bibel auch diese anderen Sachen manchmal Sünde nennt. Aber ich für mich selber, oder das zu erleichtern, das Verständnis, nenne ich diese anderen Sachen nicht Sünde. Diese Kleinigkeiten, diese Ausrutscher, ich sage mal so, diese Fehler, diese Lasten, nenne ich jetzt nicht so Sünde. Ich nenne die, das sind Hinderungen, das sind Verfehlungen, aber ich sage mal, das sind nicht diese Sünden, die uns den Eingang im Himmel verwehren. Weil es darum geht, ob man eine Beziehung mit Gott hat oder nicht. Und wenn man jetzt eine Beziehung mit Gott hat, dann bringt man das nicht über dem Herzen, Sachen zu tun, die Gott missfallen, die Gott beleidigen, ne? Die Gott einen Schlag ins Gesicht bedeuten. Dann bringt man das nicht übers Herz. Und wenn jemand sagt, ich bin ein glaubender Christ, aber ich habe Gott ins Gesicht geschlagen, dann verstehe ich das nicht. Ich bin unfähig, das zu verstehen. Ich kann das einfach nicht verstehen, wenn jemand das behauptet. Aber Gott kennt sein Herz, aber ich kann das nicht verstehen. Ich finde das unlogisch. Und darum sage ich, ich sehe das so. Wenn jemand sich wirklich bekehrt hat, ne? Ja, vielleicht hat er einen Ausrutscher. Ne? Aber ja, Gott schenkt uns auch seinen Geist, seinen Heiligen Geist und schenkt uns Kraft und schenkt uns die Gemeinde, die uns auch unterstützt, etc., etc. Ne? Und ich kann das nicht verstehen. Das heißt, wenn jemand eine Erklärung hat, okay, aber ich habe keine Erklärung. Ich sehe nur, was die Bibel sagt. Wenn jemand in Jesus ist, dann sündigt er nicht. Und das steht in 1. Johannesbrief. Den Vers finde ich gleich. Wahrscheinlich ist das in Kapitel 2, Vers 1, wenn ich jetzt nicht falsch lege. Lass mal sehen hier. 1. Johannes 2, Vers 1. Nee, das war nicht das Richtige. In 1. Johannesbrief steht das, wer an ihn glaubt, sündigt nicht. Das heißt, natürlich sündigen wir, weil es auch in 1. Johannes 2, 1 steht, meine Kinder, dies schreibe ich, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Das Ziel ist nicht sündigen. Und hier steht, wenn jemand sündigt, aber ich sehe hier nicht die wirklich groben Sünde, die bewussten Sünde, aber die unbewussten Sünde, die Sünden, die man tut, weil man ausgerutscht ist oder dass man nicht die Kraft hatte, die nicht zu tun. Die Versuchung war zu groß, aber das kann ich auch nicht richten. Kann ich auch nicht richten, weil jetzt bis heute konnte ich die Versuchung widerstehen, jemanden umzubringen, konnte ich auch die Versuchung widerstehen, meine Frau zu betrügen und konnte auch die Versuchung widerstehen, zu stehlen, eine Bank zu überfallen oder so. Alles konnte ich, bis heute konnte ich widerstehen. Natürlich habe ich ja schon ein paar Euros geklaut, unbewusst, wenn ich jetzt jemand hier mit dem falschen Wechselgeld gegeben habe und ich habe das nicht gemerkt. Na, natürlich ist das jetzt unbewusst, ich wusste das nicht und Gott vergibt es mir auch, wenn ich dann irgendwie später spüre, oh, das habe ich falsch gemacht, dann vergibt mir Gott, aber das geht um diese Kleinigkeiten, nicht um diese großen Sünden. Und es geht um unbewusst, man merkt es nicht. Oder zum Beispiel Ehre Vater und Mutter. Ne? Vielleicht habe ich früher ja irgendwann ein Wort gesagt gegen meinen Vater oder meine Mutter oder habe sie nicht genügend geehrt. Aber heutzutage strenge ich mich an, die zu ehren und respektieren. Ne? Mit Grenzen auch, das, was mit dem Glauben verbunden hat. Wo jetzt, sagen wir so, sie den Glauben haben, der, wo ich meine, nicht mit der Bibel übereinstimmt, da ist auch eine Grenze. Aber so im Grundgedanke ist, Vater und Mutter zu ehren. Und was meine ich damit? Ich kann es nicht verstehen, wenn jemand sagt, ein Christ ist hingegangen und hat eine Sünde getan, und ist dann zu Gott gegangen und gesagt, Gott vergib mir. Das heißt, alles bewusst, so ganz bewusst, das geht nicht. Paulus sagt, sollen wir sündigen, damit die Gnade größer wird? Ne? In keinem Fall. Ne? Aber Leute tun das. Die denken, ja, wenn ich jetzt sündige, dann bekomme ich mehr Vergebung, bekomme ich dadurch mehr Gnade und bin mehr gesegnet, ne? Weil ich mehr gesündigt habe. Nee, das ist absurd, ne? Ja, wenn jemand, bevor er sich bekehrt hat, ein Drogendealer oder drogensüchtig oder Ehebrecher etc. war und wenn er sich dann bekehrt und dann sagt er, okay, ich habe 1000 Sünden gemacht, ganz große, Gott hat mir alles vergeben, schau mal, wie gnädig Gott ist. Okay, das ist eine Wahrheit. Aber wenn jemand sich bekehrt und weiter sündigt und sagt, schau mal, wie gnädig Gott ist, er vergibt mir immer, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Warum? Weil jede Sünde ist ein Tritt in die Wunden Jesu am Kreuz. Lasst euch das unter die Zunge zergehen. Jede Sünde ist ein Tritt gegen die Wunden Jesu am Kreuz. Hebräer sagt das. Wenn wir sündigen, bewusst sündigen, kreuzigen wir Jesus ein zweites Mal. Das ist ganz schlimm. Sünde ist ganz, ganz schlimm. Und ich kann nicht verstehen, wenn jemand sagt, ich habe mich bekehrt, aber lebe noch in Sünde oder so. Ich kann das nicht verstehen. Mein Gehirncomputer kann diese Berechnung nicht machen. Das ist so wie sagen, 2 mal 2 ist 5 oder so. Das kann ich nicht verarbeiten in mein Gehirn. Ne? Ja. Ja, ein ganz schlimmer. Ja. Aha. Ja, darum sage ich es, ein Ausrutscher. Ne? ein Ausrutschen. Aha, genau, genau, ja, genau das habe ich gemeint, ja, genau. Aha, 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 aha. Ja, aber Bruder Stefan, auch dieser Punkt, das klassifiziere ich unter diese Last, weißt du, weil die Bibel sagt nirgends, dass das eine der Sachen ist, die uns die Tür zum Himmel versperren. Ne? Die Bibel sagt das nirgends. Aber wir wissen, dass es schlimm ist, wegen auch die ganzen Gedanken, die damit assoziiert sind und die ganzen Ehebruchgedanken, die damit verbunden sind, ne? Das ist ganz schlimm, aber das ist auch diese Last. Und darum, wenn jetzt jemand sich bekehrt und noch eine Zeit nach seiner Bekehrung das noch tut, dann heißt es nicht, dass er nicht gerettet wird, ne? Halleluja. Mhm. Halleluja. Aha. Aha. Genau. Aha. 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 Aha, 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 aha. Amen, amen. Halleluja. Mhm. Aha, aha. Amen, aha. Amen. Ja, wir sind ganz im Thema. Ne? Alles, was wir hier besprechen, ist total vereint mit dem Thema. Und wenn wir das jetzt nicht gesprochen hätten, hätten wir das Thema auch nicht verstanden. Das heißt, was wir bis jetzt gesprochen haben, Bekehrung. Bekehrung ist wichtig, Bekehrung ist nötig und jetzt haben wir auch gemerkt, Bekehrung ist stark. Bekehrung ist, wie gesagt, eine Tür und man muss durch diese Tür gehen und diese Tür ist ganz klar. Man kann nicht jetzt mit einem Fuß auf einem Raum sein und mit anderen Fuß im anderen Raum sein. Jesus sagt, geht durch die Tür und wenn jemand jetzt in Sünde lebt, und behauptet, er ist ein Christ, dann ist er gar nicht durch die Tür gegangen. Er muss sich noch bekehren. Er muss noch durch die Tür gehen. Und das ist jetzt nächster Punkt. Unsere Hauptbotschaft. Jesus hat sehr oft seine Zuhörer zur Bekehrung gerufen. Schon seine ersten Worte waren ein Ruf zur Bekehrung. Später hat Jesus in drei Evangelien das Ziel seines Lebens erklärt. Ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Naja, das heißt, zur Bekehrung zu rufen, dass sie sich ändern. Und endlich waren seine letzten Worte die Verordnung. Seine Nachfolger sollen Bekehrung bis ans Ende der Welt weiter predigen. Da habe ich hier diese Liste mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verse, die das alles auch hier untermauern, dass es auch so ist, dass Jesus gekommen ist, Sünder zur Buße zu rufen, dass seine letzten Worte die Verordnung waren und dass wir Bekehrung predigen sollen. Und Lukas 24, 47 ist in diesem Bezug sehr sehr klar. Ich lese das mal vor. Lukas 24, 47. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Das heißt, die Predigt der Apostel. Was haben die Aposteln gepredigt? Buße und Vergebung der Sünden, das heißt Bekehrung, dass die Menschen sich bekehren, dass die Menschen ihr Leben ändern, das soll gepredigt werden. Man soll die Leute einladen, Leute, bekehrt euch, tut Buße, ändert euer Leben, bereut euer Leben, bereut euer gottloses Leben, ne? Ändert euer Leben und dann werdet ihr die Vergebung der Sünden bekommen, wenn ihr das bereut habt, wenn ihr das geändert habt. Und als jetzt auf der nächsten Seite, Petrus hat gepredigt in Pfingsten und als sie erkannten, dass sie Sünder waren, was haben sie dann gemacht? Haben gefragt, was sollen wir tun? Er antwortet, tut Buße, das heißt, bekehrt euch, verändert euer Leben. Das war die Botschaft, die Apostel haben das gepredigt, eine ganz klare, einfache Botschaft. Jakobus 5,20. Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod retten und eine Menge Sünden zudecken. Total wichtig. Das heißt, Sünder zur Bekehrung führen, heißt Menschen zu retten, Instrumente der Rettung zu sein. Wir können natürlich keine Menschen retten, aber wir können Instrumente der Errettung sein. Und das ist so wunderbar, das ist so wichtig, ist dringend notwendig. Das ist, ne, darum habe ich auch geschrieben, unsere Hauptbotschaft. Warum leben wir noch? Warum leben wir noch? Ja, weil wir eine Botschaft haben, weil wir eine Arbeit haben. Und diese Botschaft ist, Leute, bekehrt euch. Bekehrt euch zu Jesus. Kommt zu Jesus, ändert euer Leben, tut Buße. Und nicht umsonst habe ich auch dieses Heft Untertitel gegeben mit Grundthemen der persönlichen Evangelisation. Wenn wir das jetzt gelernt haben, was sollen wir tun? Zu unseren Nachbarn gehen, etc. Zu sagen, bekehr dich, ne? Bekehr dich. Ich kenne einen jungen Mann hier in Deutschland, der hat gesagt, dass er sich bekehrt hat, weil jemand zu ihm gekommen ist und hat gesagt, du musst dich bekehren. Du musst dich bekehren. Ne? Drei Worte. Du musst dich, vier Worte. Du musst dich bekehren. Vier Worte. Ne? Natürlich ist wichtig, dass wir dann auch erklären, was es heißt, wer ist Jesus Christus und so weiter. Aber diese Worte soll ja auch aussagen. Ja, natürlich ist das ein Werk Gottes, aber wir können Instrumente sein, Werkzeuge sein. Der Heilige Geist, der bereitet die Herzen vor, öffnet ihren Verstand. Und darum ist das Erste, was wir immer tun sollen, beten. Beten, dass Gott die Herzen vorbereitet. Und das Zweite ist, die Informationen weiterzugeben. Die Botschaft des Opfers Jesu am Kreuz als Werk Gottes zur Versöhnung und zur Vergebung aller Sünden. Und nur wenn diese Botschaft verstanden wird, kann auch das Wunder des Glaubens zustande kommen, weil der Glaube aus der Verkündigung kommt. Und wenn die Leute diese Informationen haben, dann können wir die Konsequenzen ziehen, sie zur Bekehrung rufen. Wenn jemand erkannt hat, dass er ein Sünder ist, dann können wir sagen, komm zu Jesus, lass deine Sünde, bekenne deine Sünde, leg die ab und folge Jesus. Es wäre absurd, Menschen zur Bekehrung einzuladen, die das Evangelium nicht kennen, ihre Verlorenheit nicht erkennen und folglich die Errettung nicht verstehen können. Alles logisch. Im Gegenteil, wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass Leute von selbst zur Erkenntnis kommen und sich nach der Verkündigung unaufgefordert bekehrt haben. Ist oft passiert. Wenn wir jetzt predigen, was hat Jesus getan, ist auf dem Kreuz gestorben für unsere Sünden etc., dann kommen die Leute von selbst und sagen, ich will meine Sünden bekennen, ich will so leben wie Jesus und ich will Jesus nachfolgen. Die Menschen kommen von selbst, sehr oft, ne, wenn sie einmal das Evangelium verstanden haben. Nächste Überschrift, ab diesem Punkt ist man ein Christ. Total wichtig, denn viele sagen, ich bin ein Christ. Ganz viele, Millionen Menschen behaupten, ich bin ein Christ. Aber, weil sie meinen damit, ich gehöre einer Kirche. Ne? Aber sie sind Namenschrist. Und ein Namenschrist ist überhaupt kein Christ. Das wissen wir. Ne? Ohne Jesus im Herzen ist nur der Mund, ein Mundbekenntnis. Das ist kein richtiger Christ im Sinne der Bibel. Ne? Das heißt, viele würden hier bestreiten und sagen, nee, aber ich bin ein Christ, weil ich zu einer Kirche gehe oder so. Ja, okay, man kann eine andere Bedeutung das Wort Christsein zuschreiben. Man kann sagen, man kann ändern, man kann sagen, ab heute bedeutet Christsein was anderes. Aber ich sage mal, der Bibel nach bedeutet ein Christsein jemand, der das getan hat. Der, ja, aha, gut, hier sind jetzt auf Seite 67, ganz oben, wenn jemand sich als Arzt bezeichnet, aber nie einen Kranken behandelt hat, ne, vielleicht hat jemand Medizin studiert, aber dann nicht praktiziert, aber er trotzdem stellt sich als Arzt vor, dann ist es jetzt schwer, das zu verstehen. Das heißt, ein nicht praktizierender Arzt, ne? Ein Arzt, den niemand geheilt hat, ne? Das ist unlogisch. Und so auch einer, der sagt, ich bin ein Christ, aber hab Jesus Christus nicht in mein Herzen, ne? Das ist auch unlogisch. Das heißt, nur nach der Bekehrung zu Jesus durch lebendigen Glauben ist man wahrhaftig ein Christ im Sinne des Neuen Testaments. Das ist ein Teil unserer Botschaft. Das müssen wir irgendwie den Menschen auch klar machen. Und das vielleicht hilft das auch, wenn wir sagen, wenn wir da Argumente bringen in dieser Richtung, zu sagen, nur wenn an Jesus glaubt, eine lebendige Beziehung zu ihm hat, nur wer wirklich den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, das heißt Gott wohnend in sich, der ist wirklich vereint mit Gott etc. Notwendigkeit der Bekehrung, Matthäus 18,3. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Umkehrt. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Ohne Bekehrung, ne? Ohne Bekehrung heißt das alte Leben weiterführen, den alten Adam folgen. Unter den ständigen Einfluss der Welt, Mode, Medien, Politik und so weiter leben und sogar den Fürsten dieser Weltzeit, Satan, gehorchen. Das heißt, Menschen, die sich nicht bekehrt haben, die Jesus nicht in ihr Herzen haben. Ja, aber es gibt da einige, die sagen, ja, aber ich bin aber ein guter Mensch. Ne? Ja, ist nicht schlimm, ist sogar gut, ein guter Mensch zu sein. Ist gut, aber kein Mensch ist gut genug, um sich selbst zu erretten. Nur Jesus kann uns erretten. Ein Mensch kann sehr gut sein. Okay, dann geht er halt nie so tief in die Hölle. Ne? Ich sag mal so, wie ich vorher auch argumentiert habe, wenn jemand jetzt eine große Sünde gemacht hat und will sich bekehren, soll er dann jetzt von jetzt an die Gemeinde aufsuchen und beten und so weiter, ne? Und wenn er dann vielleicht nicht gerettet wird, ne, nur jetzt ein theoretisches Nachdenken, wird er dann in die Hölle nicht so sehr leiden müssen, so wie ich das verstehe. Ich verstehe, wenn Gott gerecht ist, wird er auch die Menschen nicht gleichmäßig bestrafen. Die, die Schlimmeres getan haben, werden auch schlimmer bestraft werden. Und es gibt auch viele Passagen im Neuen Testament, die ich jetzt nennen könnte, um das hier zu untermauern. Was auch trotzdem nicht gut ist. In der Hölle landen ist immer schlimm, aber trotzdem, so wie ich das verstehe, gibt es auch eine tiefere und eine nicht so tiefere Hölle. Nächste Ausrede, ich gehöre einer Kirche an. Ne? Die religiösen Menschen tauschen den lebendigen Glauben an Gott und seine Gebote mit dem Erhalt von menschlichen Traditionen. Das war damals schon ein Problem, Markus 7,9. Weiter sagte Jesus zu ihnen, ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Das ist auch heute so. Viele sagen, ja, ich gehe zu einer Kirche und gehorche dessen Traditionen und so weiter. Ja, aber diese Traditionen wurden von Menschen erfunden. Und die, die diese Traditionen folgen, die versäumen es, Gott zu gehorchen. Und die wechseln, die tauschen die Gebote Gottes um menschliche Traditionen und das gefällt Gott gar nicht. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist zwar wichtig, aber garantiert nicht den wahren Glauben und die Errettung. Ne? Viele glauben, weil ich zu dieser und jener Kirche angehöre, dann bin ich errettet. Das garantiert überhaupt nichts. Das hilft, wenn diese Gemeinde eine gute Gemeinde ist, dann ist es sehr gut, weil dann man auch erbaut wird in der Gemeinde, weil man sich gegenseitig unterstützt, weil man sich hilft, weil man für sich betet, weil man die Predigt hört und so weiter. Das alles sind alle gute Sachen, die in Gemeinden geschehen, aber trotzdem gehen viele Mitglieder auch von guten Gemeinden verloren. Ja? Weil man muss auch glauben, man muss das auch tun, man muss das auch lebendig haben in sich, diese ganzen Sachen, die man hört. Amen. Amen. Gut, die Aufgaben. Argumente auflisten, die beweisen,